Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Noah Gordon, der Weltbestseller-Autor des Medikus, ist gestorben. Auch wir würdigen den US-amerikanischen Schriftsteller. Und dann empfangen wir einen Gast, den Biologen, Wissenschafts- und Romanautor Bernhard Kegel, um uns über sein neuestes Buch über ausgestorbene Tiere zu unterhalten. 50 Porträts sind das, eine prächtig bebilderte Hommage einer nicht mehr vorhandenen Natur. Wir wollen sie uns zeigen und erklären lassen. Willkommen allerseits damit zur Lesart. Und jetzt diese Stimme eines verstorbenen großen Schriftstellers.
It's my experience that in every group of people, whether they're people who are starving, you know, right out of today's newsreels, in places in the world that are really afflicted, or whether you're talking about moneyed, secure, suburbanites, the same kinds of drives exist. The parents are worried about their children. They want them to have enough to eat.
Seine Erfahrung war, dass alle Menschen auf der Welt quer durch die Kultur und Religion, ob arm oder reich, denselben Antrieb teilen, es besser haben zu wollen für ihre Kinder. So hat Noah Gordon umschrieben, was ihn auch beim Schreiben motiviert. Der US-amerikanische Autor ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Sein Roman Der Medikus aus dem Jahr 1986 hat ihn weltberühmt gemacht. Und wir hören jetzt noch einmal im Nachruf von Julia Kastein.
Noah Gordon.
Ja.
Applaus für Noah Gordon bei der Premiere der Verfilmung seines Weltbestsellers Der Medikus 2013 in Berlin. Die Abenteuer des mittelalterlichen Baders Robert Cole aus London, der bei muslimischen Gelehrten in Persien Medizin studiert, wurde in 38 Ländern verlegt und verkaufte sich allein in Deutschland über 8 Millionen Mal. Auch in Spanien ist Gordon ein Star. Ganz anders in seiner Heimat, den USA. Dort fand Der Medikus nur rund 10.000 Leser. Noah Gordon stört es nicht. Wenn er eine Dosis Bewunderung brauche, reise er eben nach Europa, erklärte der damals 88-Jährige in einem seltenen Interview mit dem Boston Globe 2015. So könne er zu Hause ein normales Leben führen und manchmal doch die Aufregung des Ruhms genießen. Gordon, Kind jüdischer Emigranten aus Osteuropa, wuchs in einem Vorort von Boston auf. Seine Kindheit verbrachte er vor allem in der örtlichen Bücherei, erzählte er dem E-Buch-Verlag Open Road Media.
When I was growing up, our little neighborhood branch library opened the whole world to me, and I could think of absolutely nothing finer in the world than to become a writer.
Die ganze Welt habe sich durch Bücher für ihn geöffnet, und er konnte sich nichts Edleres vorstellen, als Schriftsteller zu werden. Aber der Weg zum Bestseller-Autoren war lang und gewunden. Gordons Vater war Pfandleiher, und seine Mutter hatte andere Pläne für ihren Zweitgeborenen.
My mother really dreamed of having my son the doctor.
Meine Mutter träumte von mein Sohn der Arzt. Also schrieb ich mich erst für Medizin ein und dann heimlich für Journalismus.
Registered as a journalism major.
Gordon arbeitete als Wissenschaftsreporter und schrieb mit 39 Jahren seinen ersten Roman. Der Rabbi wurde 1965 ein Riesenerfolg, auch finanziell. Gordon, inzwischen Familienvater, konnte sich ganz aufs Schreiben verlegen. Doch die beiden nächsten Bücher floppten. Erst 23 Jahre später kam der Durchbruch mit dem Medikus. Und auch das eher per Zufall. In den USA verkaufte sich das Werk nur schleppend, auch weil der Verlag wenig Werbung machte. Doch dann wurde der deutsche Verleger Carl Blessing aufmerksam und lud die Gordons nach New York ein, schleppte sie zum Dinner und ins Theater und sicherte sich die deutschen Rechte. Zu Hause druckte Blessing 1000 Exemplare und verteilte sie gratis an Buchhändler, so erzählte es Gordon später. Der Marketingtrick zahlte sich aus, genau wie Gordons minutiöse Recherche. Ein ganzes Jahr hatte er an einer Privatuni über alten Karten und Büchern gebrütet, dann zwei weitere Jahre geschrieben.
I love historical fiction because history is absolutely magnificent.
Ich liebe historische Romane. Geschichte ist einfach großartig und besonders medizinische Romane, weil es um Leben und Tod geht, das ultimative Drama. Und das ist immer spannend für die Leute, weil wir alle irgendwann sterben.
People ask the question always of an old man, would you do something over again?
Alte Menschen würden immer gefragt, ob sie im Nachhinein etwas anders machen würden. Seine Antwort ohne Zögern: Noah Gordon würde wieder den gleichen Weg nehmen.
In Memoriam, Noah Gordon, der Schriftsteller, Autor des Medicus, ist tot, gestorben im Alter von 96 Jahren. Zuletzt lebte er mit seiner Frau in einem Altersheim, betreute dort die Bibliothek, die er dem Heim selbst geschenkt hatte. Man stellt sich das als einen schönen Lebensabend vor für einen großen Schriftsteller, inmitten wohl auch seiner Bücher, die unvergessen bleiben. Deutschlandfunk Kultur, wo wir uns jetzt auf Bernd Kegel freuen. Er ist von Haus aus Biologe, als Wissenschafts- und Romanautor hat er längst einen exzellenten Ruf für sein Talent, komplexeste Naturwissenschaft so exakt wie erzählerisch zu entfalten. Er hat über Tiere in der Stadt, über Käfer und Mikroben geschrieben, über Dinosaurier und das Leben in der Tiefsee. In diesem Frühjahr ist ein Buch über die Natur der Zukunft, die Tier- und Pflanzenwelt in Zeiten des Klimawandels erschienen. Und jetzt gibt es schon das nächste über ausgestorbene Tiere. Und das wollen wir uns gemeinsam mit ihm anschauen. Guten Tag, Herr Kegel.
Guten Tag.
Gleich in der ersten Zeile Ihres Buches lernt man dieses Wort Endlinge. Hört sich an wie ein Volk aus der Fantasy, ist aber ein ganz konkret wissenschaftliches Wort, ne?
Genau, das hat die Wissenschaftszeitung Nature erfunden und es beschreibt streng genommen die letzten Individuen einer Tierart, die meist in Zoos ihr Gnadenbrot bekommen und dann wahrscheinlich, wenn man von Schuldgefühl getrieben ist, besonders gepäppelt werden und meistens auch einen Namen haben.
Sie schreiben, dass Sie ein ganz besonders trauriges Gefühl in dieser Hinsicht verspürt haben, vor 20 Jahren schon in Neuseeland. Was haben Sie dort gesehen? Welche Endlinge?
Na, die neuseeländischen Vögel sind ja ohnehin schwer gebeutelt gewesen. Und ich stand damals in einer Forschungseinrichtung vor einem Gehege, in dem 4 kleine braune Enten herumwatschelten. Ich war damals der Meinung, das seien tatsächlich die letzten 4 dieser Art der Campbell Island Enten. Später habe ich dann erfahren, es gab insgesamt 40 und das war der Bruterfolg, viel bejubelt dieses Jahres. Und das ist tatsächlich ein beklemmendes Gefühl gewesen, diese Tiere zu sehen, die da so unbekümmert, nicht wissend über ihr Schicksal da rumtigerten.
Nun denkt man bei einem solchen Buch über ausgestorbene Tiere prompt, oje, bestimmt sind wir wieder an allem schuld, die Menschen, und wie wir den Globus zu Schanden reiten. Und ja klar, wir sind es natürlich, aber auch die Natur selbst räumt ab, wie man von ihnen lernt. Und ja, hat es manchmal im Lauf der Jahrmillionen massiv getan, ne?
Naja, es gab die großen Massenaussterbeereignisse, am bekanntesten der Asteroideneinschlag, der dem Zeitalter der Dinosaurier ein Ende bereitete. Aber grundsätzlich muss man sagen, Tierarten und Pflanzenarten haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Die entstehen irgendwann und dann leben sie ein paar Millionen Jahre. Bei Säugetierarten sind es tatsächlich so 4, 5, 6 Millionen Jahre durchschnittliche Lebensdauer und dann sterben sie aus. Und es gibt nur ganz, ganz wenige Arten, die aus dieser Maschine aussteigen. Das sind so Methusalems wie die Pfeilschwanzkrebse, die sich seit 100 Millionen Jahren nicht verändert haben.
Und dann gibt es einen Lazarus-Effekt.
Ja, es kommt eben immer wieder vor, dass Tierarten, die man schon für ausgestorben hielt, dann plötzlich doch wieder auftauchen. Berühmtestes Beispiel ist vielleicht der Quastenflosser, den man lange Zeit für ausgestorben hielt, und zwar schon seit vielen Millionen Jahren, und der dann plötzlich wiederentdeckt wurde in Südafrika. Aber man muss sich natürlich darüber klar sein, dass wir heute im Grunde nie mit Sicherheit wissen können, ob eine kleine Tierart, also bei Elefanten gibt es natürlich keinen Zweifel, wenn die Elefanten ausgestorben wären, dann wüssten wir das. Aber ein Schmetterling, der im tropischen Regenwald in Südamerika lebt, der kann natürlich trotzdem noch irgendwo in irgendeiner unzugänglichen Ecke überlebt haben und wird dann eben irgendwann wiederentdeckt. Und dieser Effekt ist tatsächlich sehr häufig. Das heißt, man muss mit dem Etikett ausgestorben auch sehr vorsichtig sein.
Und in dem Zusammenhang halten sich dann aber auch so Mythen von Nessie, dem Ungetüm von Loch Ness, oder nähert sich also die Fantasie am Jurassic Park, ne, sozusagen die Wiederkehr von etwas eigentlich schon vermeintlich ausgestorben?
Ja, es gibt ja diese Pseudowissenschaft der Kryptozoologie, die offenbar nicht tot zu kriegen ist. Das hat ja auch was Verschwörungsgläubiges, dass da irgendwo noch sowas lebt und von der Wissenschaft quasi totgeschwiegen wird, wie der Yeti zum Beispiel. Aber ich bin überzeugt, die Biologen wären begeistert, wenn plötzlich ein Ungeheuer von Loch Ness wirklich leibhaftig auftauchen würde. Sie wären die Letzten, die sich dagegen sträuben würden.
Wann gilt denn eine Art überhaupt als ausgestorben? Ein Taxon, wie ich auch gelernt habe, also umfasst Arten, Gattungen, Familien.
Ja, es können ja ganze Familien aussterben oder größere Verwandtschaftskreise. Naja, es gibt eine Definition, der man da folgt. Danach muss diese Art also über einen längeren Zeitraum nicht gesehen worden sein, aber das reicht nicht. Man muss auch wirklich gezielt nach ihr zur richtigen Zeit am richtigen Ort gesucht haben. Und daran hapert es natürlich in vielen Fällen, denn so viele Biologen haben wir gar nicht, dass wir sozusagen jeder Tierart nachspüren könnten, die irgendwann mal verschwunden zu sein scheint. Deswegen ist es also ein durchaus nicht trivial, ob man eine Tierart als ausgestorben ansieht oder nicht.
Bei einem der ersten Tierporträts in Ihrem Buch, dem Wrangel-Wollhaar-Mammut, da vermutet man aber schon den Menschen als Ursache vor 10.000 Jahren.
Ja, das gilt nun leider für alle Tierarten, die in diesem Buch sind. Da hat immer der Mensch mitgewirkt. Und bei diesen Mammuts, das war tatsächlich eine isolierte, versprengte Restpopulation von Mammuts, die durch den steigenden Meeresspiegel auf der Wrangel, arktischen Wrangelinsel, isoliert worden ist. Das waren vermutlich nur ein paar hundert Tiere, die dann unter Inzucht litten und deren Verschwinden genau zusammenfällt mit den ersten Zeugnissen für die Anwesenheit von Menschen auf dieser Insel.
Deutschlandfunk Kultur, die Lesart mit dem Biologen und Schriftsteller Bernhard Kegel zu Gast. Er porträtiert in seinem neuesten Buch 50 ausgestorbene Tiere. Ich würde jetzt am liebsten 20, 30 Namen vorlesen, Herr Kegel, weil die so toll klingen in meinen Laienohren. Die Kupferfadenelfe, das östliche Hasenkänguru, der taiwanische Nebelparder oder die neuseeländische Schwarzbrustwachtel. Ein paar dieser Arten sollen Sie uns vorstellen, und wir beginnen historisch-akustisch mit diesem Gesang des Schuppenkehl-Mohus. Hören Sie mal. Ja, so hat es tirilliert, das Schuppenkehl-Mohu. Wo ist diese Aufnahme her, Herr Kegel?
Aus den Wäldern von Hawaii, speziell der Insel Kauai, wo dieser Schuppenkehl-Mohu lebte. Was wir da hören, ist tatsächlich der Gesang des letzten Schuppenkehl-Mohus, der noch überlebt hat. Er hatte lange Zeit noch eine Partnerin, die nach einem Hurricane verschollen war. Und dann blieb nur noch dieses eine Männchen übrig, das jahrelang noch einsam in diesen leeren Wald hinausgesungen hat. Leider antwortete niemand, und seit 1987 ist der Gesang dann ganz verstummt.
Und was hat es mit diesem ausgestorbenen Vogel besonders nun auf sich?
Im Grunde lässt es sich gar nicht mehr genau rekonstruieren. Also die Menschen haben so massiv eingegriffen in den Lebensraum in Hawaii, dass wir gar nicht wissen, was war da nun wirklich ausschlaggebend. Sie haben die Wälder abgeholzt, sie haben vor allen Dingen eine Vogelkrankheit eingeschleppt. Es war ein englisches Schiff, was Mücken auf diese Insel brachte, muss man sich vorstellen. In Hawaii gab es bis Anfang des 19. Jahrhunderts keine Moskitos. Da jubelten die Missionare drüber. Und plötzlich tauchten sie doch auf, in Verbindung mit einer neuen Fliege, die die Einheimischen Singen im Ohr nannten, was ich sehr schön fand. Leider tauchte dann also die Vogelmalaria auf, die sehr vielen Vögeln in Hawaii große Probleme bereitete und sie ins Bergland abdrängte, weil die Mücke nur im Tiefland überleben kann.
Immerhin 1,2 Millionen Menschen, habe ich gelesen, haben sich diesen Gesang des Schuppenkehl-Mohus, des letzten, auf YouTube angehört. Kommen wir zu einem weiteren ausgestorbenen Tier. Erzählen Sie uns, Herr Kegel, von Lonesome George. Wer war das, der einsame George?
Ja, daran erinnern sich vielleicht noch viele Menschen, denn es ist erst wenige Jahre her, dass Lonesome George gestorben war. Und damals ging ein Raunen durch die Welt. Das war ein neues Symboltier für dieses Aussterben. Es war das letzte Exemplar, also ein echter Endling der Pinta-Riesenschildkröten auf Galapagos. Und man muss sagen, er war ein Sexmuffel, weil man hat versucht, natürlich alles Mögliche versucht, um ihn noch zur Fortpflanzung zu bewegen und die Art zu retten. Man hat Preise ausgesetzt, um noch Artgenossen irgendwo in Zoos aufzutreiben. Man hat ihm kopulierende Schildkrötenpärchen ins Nachbargehege gesetzt, um ihn zu stimulieren. Eine Pflegerin hat sich mit dem Vaginalsekret der weiblichen Schildkröten täglich die Hände eingerieben. Das schien ihn tatsächlich etwas zu stimulieren, aber es passierte nichts und es dauerte dann Jahre, bis dann doch mal ein paar Eier auftauchten, das waren dann aber sterile Eier. Naja, und vor wenigen Jahren, ich glaube es war 2012, hat dann der 100-jährige Lonesome George, der Jahrzehnte seines Lebens auf in einem kleinen Gehege in Gefangenschaft lebte, schließlich auch seinen letzten Atemzug getan.
Ihr Buch, Herr Kegel, ziert ein wundervoll rot geschnäbelter Vogel. Das ist ein Dodo. Von dem hat man ja auch schon öfter mal gehört. Ich hatte allerdings wirklich nie ein Bild vor Augen. Und es gibt wirklich 50 prachtvollste historische Abbildungen aller Art, die Sie porträtieren. Woher stammen denn diese Bilder alle?
Die sind aus dem Fundus der Staatsbibliothek zu Berlin. Ich hatte auch die Gelegenheit, die alle im Original zu sehen. Und da stockt einem wirklich manchmal der Atem, muss man sagen. Das sind ja Unikate. Man muss sich vorstellen, dass alle diese Bilder ja handkoloriert wurden. Diese Bücher, die waren unglaublich wertvoll. Die sind ja nur in geringen Auflagen, 50, 100, 200 Exemplare überhaupt gedruckt worden. Und dann hat sich danach ein Künstler hingesetzt und hat jedes einzelne Buch per Hand koloriert. Besonders umgehauen geradezu haben mich die Schiller-Effekte. Sie haben die Kupferfadenelfe genannt, ein Hummingbird, also ein Kolibri, oder die Fische, die ja metallisch glänzen. Und um diesen Effekt zu erzielen, hat man also mit Gold und Silber gearbeitet und das sieht wirklich grandios aus. Wir haben das versucht, so gut es geht, in diesem Buch zu reproduzieren.
Aber das heißt, Sie haben in der Staatsbibliothek, sind diese Originale noch, sind die dann größer oder haben die ungefähr dasselbe Format?
Nein, die sind zum Teil riesig. Also die Vögel von Amerika, zum Beispiel Birds of America von Audubon, ist ein riesiges Werk, das kaum auf diesem Tisch hier Platz haben würde. Wenn man es umblättert, muss man also mindestens zwei Hände nehmen, sonst knicken die Seiten und das wäre natürlich eine Katastrophe.
Als Mahnung und Ansporn verstehen Sie Ihr Buch, wie Sie schreiben. Die Mahnung liegt auf der Hand, aber welchen Ansporn meinen Sie denn? Also jenseits jetzt von nicht so fahrlässig weitermachen, wie viel liegt denn überhaupt in unserer Hand?
Also wenn man sich die Aussterbegeschichten dieser Tiere hier anguckt, dann ist es wirklich manchmal schwer zu ertragen, wie völlig ignorant die Menschen damals dieser Tierwelt, dieser für sie neuen Tierwelt gegenübergetreten sind. Sie haben einfach gejagt, totgeschlagen, was ihnen sozusagen von den Knüppel oder die Flinte kam. Also man kann ja ein Buch zu diesem Thema nicht einfach nur als schönes Bilderbuch anlegen. Also ich denke, man muss schon das Problem auch thematisieren. Und es gibt ja durchaus auch Hoffnungsschimmer. Es gibt ja mit großen Anstrengungen werden ja durchaus Arten gerettet. Also diese berühmten Campbell Island Enten, die ich eben ganz am Anfang im Buch erwähnt habe, die sind zum Beispiel gerettet worden. Es gibt heute wieder 500 Exemplare davon, die sogar wieder auf der Insel leben, wo sie hingehören, auf Campbell Island, nachdem man dort die Ratten getötet hat. Also das ist eine echte Erfolgsstory. Die Neuseeländer haben da große Erfahrung drin. Und es zeigt doch, wenn man sich anstrengt, wenn man sich engagiert, dann ist tatsächlich etwas zu erreichen.
Ich habe neulich gelesen, Herr Kegel, weil Sie jetzt gerade da sind, über Tiere, über Arten, die jetzt wieder entdeckt wurden. Sie sind ja auch so ein Tiefseespezialist. Und vor Santa Cruz, vor dieser Insel im Pazifischen Ozean, vor Amerika, da wurden jetzt so Tiefseevulkane entdeckt. Und dort haben Forscher also zig Arten von Pfeilfüßlern und gefunden, die man noch nie auf dem Schirm hatte. Also das passiert auch, dass man sozusagen noch Arten entdeckt, so wie den Quastenflosser, denkt man, vielleicht waren das ja auch ausgestorbene Arten.
Ja, also das natürlich werden jedes Jahr neue Arten entdeckt und gerade das Meer und gerade die Tiefsee ist also noch ein weitgehend unerforschtes Territorium. Da werden wir noch viele Überraschungen erleben. Aber auch ein Land. Wir haben ja sogar so große Tiere wie Tapire oder Wildrinder noch in den letzten Jahren in tropischen Regenwäldern entdeckt. Also da ist noch lange nicht Schluss. Und gerade bei den kleineren unauffälligeren Tierarten gibt es bestimmt noch Hunderttausende, die nicht entdeckt sind.
Ich hätte ja zu gern mal einen taiwanischen Nebelparder gesehen. Das ist mein Lieblingswort und auch mein Lieblingsbild. In Ausgestorbene Tiere, das neue Buch von Bernd Kegel, jetzt im Dumont Verlag erschienen mit 160 Seiten und 50 historischen Abbildungen. Es kostet 25 Euro. Schönen Dank für Ihren Besuch, Herr Kegel, und dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und dann nehmen wir jetzt eine Reise nach Nigeria, nach Lagos, zu einem Leben in Suburbia. So heißt eine neue Graphic Novel, die jetzt auch auf Deutsch erschienen ist. Und unser Fachmann für dieses Genre ist mein Kollege, Lesart-Kompagnon und Kritiker Frank Meyer. Er ist im Studio. Hallo.
Hallo.
Elnathan John und Alaba Onajin heißt das nigerianische Autoren-Zeichner-Duo. Wer sind denn diese beiden?
Ja, fange ich mal mit dem Autor an. Elnathan John ist Jahrgang 82, Rechtsanwalt und Schriftsteller. Das ist jetzt sein drittes Buch, diese Graphic Novel. Sein erstes war ein Roman, da hat er erzählt vom islamistischen Terror im Norden Nigerias. Das zweite, Becoming Nigerian, das ist so eine Art satirische Gebrauchsanweisung für Nigeria. Elnathan John, der schreibt auch eine satirische Kolumne für eine Zeitung in Nigeria und interessanterweise lebt er seit einiger Zeit hier in Berlin. Und der Zeichner Alaba Onajin, der hat bisher einen Kindercomic für Mädchen veröffentlicht und an einem UNESCO-Projekt hat er mitgearbeitet zum Thema Frauen in der Geschichte Afrikas.
Und wie sieht es nun aus? Ihr Leben in Suburbia, also in Lagos, welche Geschichte wird da erzählt?
Ja, der Titel macht es ja schon klar, es geht um einen Vorort, eigentlich geht es um eine Straße und um die Leute, die in dieser einen Straße, in einem Vorort leben, konzentriert sich ganz und vor allem da auch auf eine Familie, die von Reverend Akpobori. Erst sieht das nach so einem typischen Vorstadtalltag aus. Ja, es gibt Krach in den Familien, unter den Ehepartnern, mit den Nachbarn, Streit mit den Kindern. Aber dann sickern so bald existenzielle Themen in diese Geschichte ein, die sich erst wie so eine Soap-Opera eigentlich anfühlt. Ich erzähle mal ein Beispiel. Diese Familie Akpobori hat drei Kinder, eine der Töchter. Die sind alle gerade erwachsen. Die Tochter spricht mit ihrem Freund. Was haben wir eigentlich für eine Beziehung? Du guckst dauernd auf dein Handy. Was ist denn los? Und mittendrin in dieser Unterhaltung spricht sie über ihren Pflichteinsatz beim nigerianischen National Youth Service und sagt, wenn die mich nach Borno schicken und Boko Haram mich killt, dann kann er meine Leiche abholen. Ja, auf einmal ist dieses Thema da und so ist das auch mit anderen Themen. Homosexualität spielt eine Rolle bei einem der Söhne. Religiöser Wahn fast bei dem Vater, der ist in einer Freikirche, wütet in seinen Predigten gegen jede noch so kleine Sünde zu Hause, aber da bedrängt und missbraucht er eine junge Hausangestellte.
Das heißt, dass also hier Themen zur Sprache kommen, die in Nigeria hochpolitisch und gesellschaftlich heikel sind. Wie stellen die Autoren sich dazu? Formulieren sie eine Haltung, eine Meinung?
Ja, vor allem erstmal erzählen sie von vor allem jungen Menschen, die ihren Platz suchen in dieser Gesellschaft und von den engen Grenzen, auf die sie da stoßen. Die engste oder schärfste Grenze ist vielleicht diese religiöse Doppelmoral, die der Vater der Familie verkörpert. Für den ist die Homosexualität seines Sohnes eine schreckliche Sünde und er veranstaltet dann in der Kirche, der er vorsteht, eine pompöse sogenannte Heilung. Also dafür hat er einen Kleindarsteller angeheuert, der da einen Schwulen spielt und der wird dann mit großem Tamtam auf offener Bühne sozusagen geheilt. Eine andere Grenze, die wichtig ist, das ist die Armut, die auch gegenwärtig ist, vor allem über diese Figur der jungen Hausangestellten, die völlig abhängig ist von ihrem Job bei dieser Familie Akpobori. Das ist eben Mittelstand in Nigeria, die haben Geld und können Hausangestellte bezahlen. Und weil sie so abhängig ist, kann sie sich so schwer wehren gegen die sexuellen Übergriffe des Pfarrers. Die Autoren machen in der Art, wie sie erzählen, ganz klar, wo ihre Sympathien liegen. Das sind diese jungen Menschen, die da um ihre Individualität kämpfen, um ihre Würde kämpfen. Insofern zeigen sie Haltung.
Wie sieht das dann in den Bildern aus? Wie sind sie gezeichnet?
Das ist ein ganz realistischer Stil, oft sehr detailfreudig, wenn da Alaba Unagin Straßenszenen zeichnet oder Innenräume oder Kleidungsstile auch. Da gibt es jede Menge Details zu entdecken. Das ist mit ganz vielen Farben gezeichnet, wobei die Farben alle auch so was Verdecktes, Verhangenes, so leicht Erdiges haben, als wenn die irgendwas am Leuchten hindern würde. Und die meisten Szenen, muss man sagen, in dem Buch sind aber Gesprächsszenen, weil diese Handlung wie bei vielen Comics sich völlig ausschließlich im Dialog entwickelt. Und in diesen Dialogen sind es dann die expressiven Gesichter und Körper der Figuren, also der gezeichneten Figuren, die einen großen Teil der Geschichte erzählen.
Was zeigt nun uns diese Graphic Novel, Frankmeier? Was lehrt sie uns eventuell auch über Nigeria?
Ja, vor allem erstmal zeigt sie die große Vielfalt des Lebens dort, schon in dieser einen Straße, in dieser Vorstadt, eben in diesem kleinen Ausschnitt. Das ist ein großes Figurenensemble mit ganz verschiedenen Haltungen. Also man hat hier diesen ja, wirklich verlogenen und gewalttätigen Pfarrer. Es gibt aber auch eine Gegenfigur zu ihm, das ist Auntie Susan, so eine ganz lebenserfahrene, praktische, aufgeklärte Frau, die den Jüngeren, die bei ihr immer Rat suchen, dann dabei steht. Es gibt auch bei den jungen Erwachsenen ganz verschiedene Haltungen. Es gibt die eine aufsässige Tochter, die auch ganz eigenständig bleibt, und eine andere, die sich einfügt, die sich anpasst in die Erwartung dieser Gesellschaft. Und so ist das eigentlich bei der ganzen Nachbarschaft in dieser Straße, die alle ganz unterschiedliche Haltungen zu Politik, Religion, Moral zeigen, die auch unterschiedliche Sprachen sprechen durch die unterschiedlichen sozialen und anderen Herkünfte. Und davon ist sehr viel reingepackt in dieses Buch. Das ist manchmal, knirscht das auch ganz schön, weil so viele Themen und Haltungen hier mittransportiert werden in diesem Buch. Wobei ich selten fand, dass die Graphic Novel jetzt thematisch überfrachtet ist, weil die so beweglich erzählt ist, wie so eine Fernsehserie eigentlich, ganz detailreich in den Schauplätzen und Figurengruppen und Bilderwelten. Das rettet vom thematischen Overload.
Lagos, das Leben in Suburbia, die Graphic Novel von Elnathan John und Alaba Onajin. Jetzt auf Deutsch im Avant Verlag veröffentlicht, übersetzt von Lilian Pitan mit 224 Seiten für 25 Euro. Frank Meyer hat uns den Band vorgestellt. Besten Dank dafür, alle Angaben. Auch die Besprechung von Frank steht für Sie nachher im Netz www.deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Ist das Ihr Kind?
Ja.
Na, dann kennen Sie sich ja aus.
Bitte?
Na, mit Hecheln und Pressen. Mit Bluten und Bangen, mit Fördern und Fordern, Überwachen und Strafen, Freiheiten lassen und Grenzen setzen, mit Krippenplätzen und Schulessen, mit Kindergeld und Freibeträgen.
Aber wieso?
Ich finde das alles sehr interessant.
Ach,